Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Ellen Posener, Korrespondent für Politik und Gesellschaft bei der Weltgruppe. Guten Tag, Herr Posener.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Wie geht's Ihnen? Was haben Sie gemacht heute Vormittag, gestern, die letzten Tage?
Ja, ich war ein bisschen privat sehr beschäftigt. Ich werde in den nächsten Tagen zum dritten Mal Großvater.
Herzlichen Dank.
Na, noch nicht, wir wollen es nicht besprechen.
Nein, darf man nicht sagen.
Aber gestern war meine Tochter deshalb im Krankenhaus. Ich durfte auf die beiden anderen Mädchen aufpassen, 8 und 3. Und das ist einerseits so super, auf der anderen Seite hat man das Gefühl, ach, Politik, also das Ganze ist so weit weg.
So weit weg, aber gleichzeitig natürlich alles doch relevant. Also wenn wir heute zum Beispiel über den EU-Gipfel sprechen, EU-Politik hat direkt Auswirkungen auch auf unser aller Leben.
Ja, ja, das ist genau der Punkt. Und ich meine, ich bin ja auch froh, in einem Land zu leben, in dem die Krankenhäuser funktionieren nach wie vor und in dem man relativ sicher sein kann, in solchen Situationen, wo in ganz weiten Teilen der Welt es nicht so ist. Und das ist auch eine politische, ökonomische und so weiter Frage. Ja. Insofern.
Sie meinen jetzt in Zeiten der Pandemie?
In Zeiten der Pandemie aber überhaupt. Mhm. Ich meine, Mutter sein ist in großen Teilen der Welt oder werdende Mutter kein Spaß.
Mhm. Wir gucken auf die Themen dieses Tages hier in dieser Mittagsstunde, so oder so. Es fließt immer auch was Privates natürlich ein, aber gleich geht es erstmal um die rechten Chatgruppen bei der Berliner Polizei. Rechte Chatgruppen in der Polizei waren Mitte September in Nordrhein-Westfalen aufgeflogen. Jetzt berichtet das ARD-Magazin Monitor von einem rassistischen Chat in Berlin, aus der Berliner Polizei heraus. Zu lesen sind da die folgenden Worte, also Auszüge aus diesem internen Chat einer Dienstgruppe. Die folgenden Worte, da werden Muslime eine fanatische Primatenkultur genannt, Flüchtlinge mit Vergewaltigern, mit Ratten gleichgesetzt, Neonazis als mögliche Verbündete bei linken Demos bezeichnet. Und da war wohl auch ein Vorgesetzter informiert, der aber nicht eingeschritten ist. Herr Posener, wenn wir das hören, wir wissen also, in NRW hat es diese Chats gegeben, jetzt in Berlin. Heißt das, wir müssen uns darauf gefasst machen, dass rauskommt, dass es einfach in anderen Bundesländern auch gibt?
Klar. Also ich denke, das wird kommen. Und das Schlimme ist, dass es in Berlin, nachdem man es in NRW gehört hat, dass die Behörde es nicht selbst, dass die Polizei es nicht selbst aufgedeckt hat. Ich denke, jeder Vorgesetzte in der Polizei jetzt in solchen empfindlichen Bereichen müsste eigentlich jetzt hinterher sein und sagen, was ist da los? Aber nein, man wartet ab, bis man wieder von einem Medienbericht überrascht wird. Und das sind solche widerlichen Sachen. Ja, und dann sagen die, ja, es sind aber nur wenige und so weiter. Natürlich sind es nur wenige, aber jeder Einzelne ist zu viel.
Ist zu viel. Eben dieser Vorgesetzte war wohl informiert. Was mag der Grund sein, warum ein Vorgesetzter nicht einschreitet?
Naja, kann man nur vermuten. Ne? Gott nur sieht das Herz. Aber ich denke, möglicherweise sind die Beamten, um die es geht, in anderer Hinsicht arbeiten ganz gut oder so. Und wenn der Vorgesetzte meint, okay, das darf jetzt künftig bitte nicht sein, das soll bitte unterbleiben. Ich glaube, da hat ihn sogar Mails geschickt, also dass sie es bitte lassen sollten. Aber das zeigt, dass es in Teilen nicht nur eben der unteren Dienstränge, sondern in Teilen der Führung eine vollkommen Unklarheit darüber gibt, was die Strategie der Rechtsextremen in Bezug auf die Polizei ist, nämlich diese zu unterwandern und für ihre Zwecke zu benutzen. Und das heißt, während den Anfängen, nicht erst warten, bis sie Führungsebenen erobern.
Diese These, dass es sozusagen eine Strategie der Rechtsextremen sei, die Polizei zu unterwandern und zu nutzen, wie Sie jetzt sagen, das sagen ja zum Beispiel auch die Grünen, das wird ja aber von anderen sehr in Frage gestellt, ob das denn so ist.
Also die Rechtsextremisten müssen ja blöd sein, das nicht zu tun. Ich war mal vor Jahren, ist ja allgemein bekannt, Mitglied einer maoistischen Gruppe und wir haben ja auch versucht, die Bundeswehr zu unterwandern. Sehr erfolglos. Aber immerhin hatten wir ein paar Zellen in einigen Kasernen. Ja? Und wenn es uns damals so weit gelungen ist und wenn wir klar wussten, wir brauchen unsere Leute in den wichtigsten Bereichen, dass die Rechtsextremen, die auch noch affin sind mit der Kultur, die dort herrscht, die eher so in Richtung autoritär und staatsgläubig und wertkonservativ sind, wenn sie nicht die Idee haben, dass sie die Ordnungskräfte auf ihre Seite ziehen sollten, dann müssten sie blöder sein, als sie sind.
Also Sie sagen sozusagen, aus eigener Erfahrung ist es wahrscheinlich so. Wir wissen seit heute auch, dass beim Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen Mitarbeiter in Chatgruppen rassistische Hetze verbreitet haben. Das wissen wir aus einem Medienbericht. Und hier ist natürlich besonders brisant, dass der Verfassungsschutz für die Beobachtung Rechtsextremer natürlich verantwortlich ist.
Ja, und gerade diese Leute, um die es geht, waren dafür verantwortlich. Es ist eine offenkundige ein offenkundiges Führungsversagen. Denn es ist ja klar, ein bestimmter Prozentsatz von Beamten hat merkwürdige Ansichten, schlechte Ansichten oder ist direkt reingeschickt worden im Zuge einer Strategie. Das Entscheidende aber ist, dass die Führung rechtzeitig darauf reagiert und ein Auge dafür hat, ein Ohr dafür hat, Antenne dafür hat. Und das scheint in manchen Teilen nicht der Fall zu sein. Und Ich finde es beschämend, muss ich sagen.
Welche Rolle, muss man dann natürlich fragen, spielt dann der Innenminister Horst Seehofer, der nach wie vor sagt, er will diese Studie, die ja mögliche Dinge da aufdecken könnte, nicht veranlassen?
Naja gut, Horst Seehofer ist ja nicht verantwortlich für die Polizei in NRW oder Berlin. Und
das ist Ländersache, das stimmt zwar, trotzdem hat er als Innenminister ja eine gewisse Verantwortung schon.
Ja klar, ehrlich gesagt bin ich nicht sicher, ob wir noch eine Studie brauchen. Ich glaube, die Fälle, die aufgetaucht sind, plus die Erfahrungen, die man anderswo gemacht hat, historisch gemacht hat, sagen, es ist doch sehr wahrscheinlich, dass wir ein Problem haben. Und dann lassen wir uns mal die entscheidende Frage stellen, wie die Führung ausgebildet wird, um damit umzugehen. Da ist allerdings auch Horst Seehofer und da sind die Innenminister der Länder natürlich in der Pflicht, da etwas vorzulegen.
Also, dass man an die Ausbildung herangeht und dass man sagt, das meint übrigens auch Raphael Beer, der Professor für Polizeiwissenschaften an der Hamburger Polizeiakademie, der sagt, ja, man muss auch gucken, wie werden die Ausbildungen sozusagen strukturiert. Und der Beruf könnte, sagt er, eine Indikation sein für Extremismus.
Ja, klar, dass wir darüber reden im Jahre 2020, das ist schon auch beängstigend. Man hätte gedacht, das ist abgetan. Ist es nicht. Das ist ein Indiz für ein gesellschaftliches Problem. Wie gesagt, dazu braucht man nicht wirklich Studien, dazu braucht man Führung.
Wenn wir jetzt auf die Pandemie gucken und die Frage, wie kann die Corona-Kontaktnachverfolgung gelingen, dann gibt es die Idee, dass auch die Soldaten da eingesetzt werden könnten. Aber in Berlin und da insbesondere im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sollen die Soldaten diesem Ziel nicht dienen dürfen. Dort ist zwar die Zahl der Infizierten hoch, fast so hoch, dass sie an die kritische Obergrenze von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in 7 Tagen kommt. Aber im August hat der Berliner Landesverband der Linkspartei einen Antrag mit dem Titel Bundeswehr raus aus den Gesundheitsämtern beschlossen. Da befürchtet man nämlich eine schleichende Vermischung ziviler und militärischer Kompetenzen. Und das sei aus Gründen der Bewahrung der Demokratie und angesichts der Erfahrungen mit dem deutschen Militarismus eindeutig abzulehnen. Herr Posner, ist das nachvollziehbar aus Ihrer Sicht?
Nee. Also ich meine, wir haben in Deutschland erstens kein Problem mit dem Militarismus. Wenn wir überhaupt ein Problem haben in Bezug auf das Militär, ist, dass das nicht einsatzbereit ist, dass niemand uns glaubt, dass wir in irgendeiner Weise, also wir sind ja nicht irgendwie trigger-happy, ne? Unsere Reaktion auf jeden Konflikt ist, setzt euch mal einen runden Tisch. Die Begründung ist so absurd. Und wenn ich kenne Leute, die in Kreuzberg leben, habe auch Familie dort und habe selber früher dort gewohnt. Überall, an allen Ecken und Enden fehlt es an Menschen, es fehlt an Polizisten, es fehlt an Beamten in den Bezirksämtern und so weiter. Und hier wird etwas angeboten in einer Notsituation. Ja, und die Leute laufen ja nicht mit Gewehr herum und bellen Kommandos, sondern helfen bei der Nachverfolgung von möglicherweise Kontaktpersonen von Covid-Erkrankten. Und da sagt man aus rein ideologischen Gründen, auch noch verspinnerten Gründen, nö, wollen wir nicht. Das ist so finster.
Gut, aber das Argument, das hier genannt wird, lautet also, man möchte keine schleichende Vermischung ziviler und militärischer Kompetenzen.
Richtig. Wenn das irgendwo eine Strategie der Bundesregierung wäre oder des Senats von Berlin oder irgendwelche Parteien hier in Deutschland, solche schleichende Militarisierung zu betreiben, dann wäre ich der Erste, der aufstehen würde und sage, nee. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern hier haben wir Leute, die sonst in der Kaserne rumsitzen würden, die mal was Nützliches tun. Und ich meine, die Unterstellung ist so furchtbar.
Also wir hören aber mal Knut Mildner-Spindler, den Gesundheitsstadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, der diese Linie eben der Linken verteidigt.
Es wird jetzt vielfach gesagt, unser Gesundheitsamt sei überlastet und wir verzichten darauf. Das kann ich so nicht darstellen oder bestätigen. Unser Gesundheitsamt hält die 5 pro 20.000 Einwohner Personal für die Nachverfolgung vor. Und wir sind auch in der Situation, sagen zu können, dass wir die Normen, was die rechtzeitige Nachverfolgung betrifft, einhalten.
Das heißt also, man braucht die Unterstützung nicht.
Das ist eine andere Frage. Wenn der Stadtrat das meint, brauchen wir nicht. Vielen, vielen Dank. Können wir ohne. Aber Kreuzberg steht gerade nicht sehr gut da. Muss man gerade im Rahmen von Berlin, ist es ein Problembezirk. Und ich muss sagen, ich halte das Problem in Kreuzberg ganz allgemein ist, dass die Linke und die Grünen, die dort regieren, sie bedienen ein bürgerliches Klientel, das sich notfalls anders helfen kann. Und diejenigen, die hier in den Stich gelassen werden, sind die da unten, die da keine Stimme haben. Ja? Und die treibt man mit solchen Sachen in die Arme der Rechtspopulisten.
Also die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ist auch fassungslos, dass sozusagen diese Sache so entschieden wurde in diesem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, zumal die Zahlen hoch sind. 288 Neuinfektionen an einem Tag in Berlin, in ganz Berlin, jetzt nicht nur in diesem Bezirk. So hoch war ja der Wert in Berlin zuletzt im März. Insgesamt steht die Corona-Ampel jetzt auf Rot. Insofern würde sie unterstützen wahrscheinlich, was Sie gesagt haben.
Ja, und ich meine nochmal, die bürgerlichen Bewohnerinnen von Kreuzberg, sie haben alle die Corona-App, wie ich sie auch habe. Sie haben möglicherweise Privatversicherungen und gehen und sich dort testen lassen und so weiter. Ich weiß, dass es so geht. Und Leute, die versuchen, beim Bezirksamt, beim Gesundheitsamt anzurufen, die kommen nicht durch. Da kann der Stadtrat noch so sehr sagen, ja, ihm fehlt kein Personal. Wahrscheinlich ist er auch privat versichert und weiß das nicht mal.
Zwei Tage EU-Gipfel in Brüssel. Wir gucken auf die Themen dieses Tages. Alan Posener ist mein Gast von der Welt. Und Halbzeit natürlich auch der deutschen Ratspräsidentschaft. Insofern ist jetzt auch nochmal spannend zu sehen, wie sich die Deutschen auch positionieren, ob sie sich den Themen widmen, denen sie sich widmen wollten. Auf der Tagesordnung stehen Themen wie mögliche Sanktionen in Belarus, die Vergiftung natürlich auch von Alexei Nawalny, der Bergkarabach-Konflikt. Und die Staats- und Regierungschefs brauchen hier und da eine gemeinsame Linie, ist die Frage, finden Sie die? In einer Sache haben Sie sie gefunden. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat nämlich schon mal gemeinsames Handeln angekündigt in Sachen Brexit. Die EU-Staaten werden rechtliche Schritte gegen Großbritannien einleiten. Das hatte jetzt nicht ursächlich mit dem Gipfel zu tun, aber Herr Posener, erstmal wahrscheinlich nachvollziehbar, dass jetzt wegen der Verletzung des EU-Austrittsvertrags da diese rechtlichen Schritte eingeleitet werden sollen.
Ja, das ist die Kommission eben und nicht der Rat. Und das ist Frau von der Leyen, die da handeln kann und so handeln muss. Boris Johnson hat ja mit dem Binnenmarktgesetz den Vertrag, den er selber mit der EU ausgehandelt hat, gebrochen. Und es wird nicht zu diesem Gerichtsverfahren und zu dieser kommen. Das ist alles Teil des, wie soll man sagen, das ist Teil der Verhandlungen, das Aufbauen der Drohkulisse. So wie auch das Binnenmarktgesetz von Johnson Teil einer Drohkulisse war. Da schaukelt man sich hoch. Aber ich persönlich glaube, dass die EU die besseren Karten hat. Und
rechtlich, meinen Sie?
Rechtlich, ja. Wirtschaftlich, politisch, in jeder Hinsicht. Die Frage ist natürlich, wie man Boris Johnson ermöglicht, aus der Ecke, in die er sich hineinmanövriert hat, rauszukommen, ohne sein Gesicht zu verlieren. Da ist wahrscheinlich Angela Merkel gefragt. Das ist und die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Da ist wahrscheinlich Frau von der Leyen überfragt.
Wir werden gucken, ob jetzt beim Gipfel, Sie haben es zu Recht gesagt, da ist natürlich der Rat dann zugegen und das jetzt in Sachen Großbritannien ist eine Sache der Kommission, aber trotzdem, wie das vielleicht auch nochmal diskutiert wird. Es gibt eben auch die Frage, ob es Sanktionen geben soll gegen diejenigen, die verantwortlich sind für die Wahlfälschung und für die Gewalt in Belarus. Aber da gibt es keine Einigkeit, denn diese Einigkeit wird hier von Zypern blockiert. Die Zyprioten sagen, dass da sind wir nur dafür, wenn es auch Sanktionen gibt gegen die Türkei. Das sind zwei sehr unterschiedliche Konflikte, Türkei und Belarus. Trotzdem wird das hier sozusagen von Zypern gegeneinander gestellt. Das ist ja oft schwer, eine einheitliche Linie zu finden. Und daher hat Ursula von der Leyen neulich in ihrer Rede zur Lage der EU gesagt:
When member states say Europe is too slow, I say be courageous and finally move to qualified majority voting, at least on human rights and sanctions implementation.
Sie sagt also, wenn die Mitgliedstaaten sagen, Europa agiere nun mal zu langsam, dann würde sie antworten, dann seien wir doch mutig und gehen wir zur qualifizierten Mehrheit über, vor allem wenn es um Menschenrechte oder um Sanktionen geht, also weg von der Einstimmigkeit. Gute Idee.
Wir haben die Einstimmigkeit nur auf wenigen Bereichen und wir haben gesehen, dass die nicht, also das Prinzip der Nicht-Einstimmigkeit hatten wir, führte in der Flüchtlingskrise dazu, dass Ungarn und Polen überstimmt wurden. Sie sollten Flüchtlingskontingente aufnehmen. Das wurde beschlossen vom Rat, die machen das nicht. Und der Rat ist machtlos, ihnen diese Kontingente aufzudrücken. Und übrigens richtigerweise machtlos. Es klingt logisch, lass uns mal halt mehrheitlich abstimmen und auf die Einstimmigkeit verzichten, aber in der Praxis ist das sehr schwer.
Aber ist der Rat wirklich machtlos? Es wird ja diskutiert, ob es nicht doch zum Beispiel dann auch Maßnahmen gegen Polen und Ungarn geben kann auf die längere Sicht oder für die Staaten, die keine Flüchtlinge aufnehmen.
Ja, aber wollen wir das? Wollen wir uns wirklich verbeißen in Strafen gegen einzelne Mitgliedsländer, wo es ja genau drauf ankommt, die dann natürlich alles blockieren werden als Rache, was außenpolitisch die Union machen will. Das ist genau der Punkt. Wollen wir nicht versuchen, außenpolitisch wirklich eine Einheit herzustellen? Beispielsweise in der Sache hat ja Zypern vollkommen recht. Warum wird Zypern nicht mehr unterstützt gegen eine faktische türkische Aggression? Und überdies wäre es vielleicht wichtiger, statt zu sagen, wir müssen mit Mehrheit beschließen im Rat, zu sagen, wir geben endlich auch der Kommission hier mehr Rechte. Wir haben ja einen hohen Beauftragten für die Sicherheits- und Außenpolitik. Die meisten Leute wissen nicht einmal, wie er heißt. Josep Borrell nämlich. Ja, und der hat überhaupt nichts zu sagen bei den wichtigsten Sachen. Wo ist er?
Mhm. Ja.
Gut, wird ständig ausgebremst.
Charles Michel, der Ratspräsident, der würde Ihnen zustimmen. Der würde auch sagen, lasst uns bei der Einstimmigkeit bleiben. Mit folgendem Argument.
If we would decide to abandon this principle of unanimity, I don't exclude the feeling, the impression of some member states that they are not important in the European process.
Er sagt also, wenn es keine Einstimmigkeit mehr gibt, dann denken vielleicht einige, sie seien nicht mehr wichtig, wirklich wichtig in der EU.
Ja, und das haben wir wiederholt gehabt, dass die Unterstellung, die teilweise stimmt, dass am Ende die EU ein erweitertes Deutschland ist. Und das wollen wir auf gar keinen Fall.
Nein, aber man könnte vielleicht trotzdem Frau von der Leyen folgen, indem man sagt, zumindest was eben Sanktionen und was Menschenrechte betrifft, kann man diese Einstimmigkeit nochmal überdenken.
Ja, Sanktionen und Menschenrechte, das sind aber alles hochpolitische Fragen. Wir verhängen ja auch keine Sanktionen gegen China, obwohl China vielleicht der größte Menschenrechtsverletzer der Welt ist.
Soll heute auch besprochen werden auf dem Gipfel, ja?
Ja, aber... Aber warum machen wir das nicht, während wir es gegenüber Weißrussland tun? Wir tun es zu Recht gegenüber Weißrussland. Also ich hoffe, wir tun es. Aber wenn Weißrussland so wirtschaftlich mächtig wäre wie China, weiß ich nicht, wie es ausgehen würde.
Also, Sie sehen die EU sehr kritisch?
Auf meinem Zeugnis, als ich in der englischen Schule war, stand immer can do better.
Heute hat der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft eine Studie zum Verkehrsklima vorgestellt. Herr Posener, was wird da wohl gesagt? Es wird gesagt, die Aggression im Straßenverkehr hat zugenommen. Das Klima ist rauer geworden im Straßenverkehr. Haben Sie das auch beobachtet?
Ja, ich denke schon. Ich bin seit Beginn der Corona-Krise nicht mehr Autofahrer. Ich habe mein Auto abgegeben an Leute, die es nötiger haben, und bin aufs Rad umgestiegen. Mhm. Insgesamt eine tolle Erfahrung, muss ich sagen. Aber ich merke schon, es gibt sehr viel, ja, schlechte Laune.
Sehr viel schlechte Laune. In der Pandemie eben, also das ist auch untersucht worden, Verkehrsklima 2020. 92% der Befragten haben gesehen, dass ihnen zu dicht aufgefahren wurde. Und jeder Vierte gibt aber an, das gelegentlich auch selbst zu tun. Also es scheint da eine Diskrepanz zu geben zwischen dem, was man bei anderen beobachtet, und dem, was man bei sich beobachtet.
Ja, ich glaube, das weiß eigentlich jede, oder? Sowieso, man sagt immer, oh, der Spinner, das, wenn man gerade langsam fährt und wird überholt, oh, wie der. Oder wenn man gerade gut drauf ist auf der Autobahn, man muss, der kann da nicht ein bisschen was drauflegen und so weiter. Und ich merke es auch mit dem Fahrrad, wenn ich einen guten Lauf habe und vor mir bremst jemand und ich kann nicht überholen, dann werde ich auch erregt. Also ich glaube, wir sind, ja, das ist schon eine sehr gefährliche Situation, in die man dann gerät.
Können Sie sich zügeln?
Ja, wenn ich jetzt sage, ja, dann bin ich auf der Seite der Mehrheit, die sich besser einschätzt als Sie.
Naja, ich hoffe doch, dass Sie es können. Aber tatsächlich sagt die Hälfte der Autofahrer, hier sind die Autofahrer gefragt worden, nicht so sehr die Radfahrer, die haben angegeben, sich sofort abreagieren zu müssen, wenn sie sich ärgern. Also ehrlich gesagt, als ich habe ja auch mein Auto verkauft, aber als ich es noch hatte, habe ich auch gemerkt, manchmal fährt man dann direkt schneller oder man meint, man muss also dieses Grün jetzt noch mitnehmen und kann sich auf keinen Fall hier hinstellen, falls es rot werden sollte. Das ist gefährlich.
Ja, oder dem anderen irgendwie zu zeigen, ne, du überholst mich nicht so, ich mach's dir, guck mal, so ist das, und jetzt auf die Bremse, also schlimm, schlimm. Vor allen Dingen, weil es bei hoher Geschwindigkeit eine Tonne Metall ist. Ich meine, wenn Fahrräder das tun, okay, dann gibt es vielleicht einen Sturz und eine leichte Verletzung, aber ein Auto, das ist schon ganz was anderes.
Naja, auf dem Fahrrad bringt man sich selber sehr in Gefahr, viel mehr als im Auto.
Ich weiß nicht, ob wirklich viel mehr, aber unmittelbar, und man erfährt es dann auch gleich. Und dann auch Fußgänger. Und als Fahrradfahrer muss ich sagen, wir sind ja auch teilweise ziemlich schlimm. Ich sehe viele Leute da langradeln, die gucken aufs Handy oder die haben die Pods im Ohr. Die sehen und hören nichts. Und das bei immerhin noch 20 Stundenkilometer.
Wenn sie schnell unterwegs sind. Jetzt haben wir das ein bisschen mit einem leichten humoristischen Einschlag besprochen. Aber natürlich ist es ein sehr wichtiges und auch ernstes Thema, denn es passieren Unfälle und die können sehr schlimm ausgehen. Insofern, was brauchen wir? Was brauchen wir, wenn tatsächlich teilweise der Verkehr als Ventil für die Aggression genutzt wird? Für eine gefühlte Ausweglosigkeit vielleicht auch. Ein Gefühl, das sich vielleicht in der Pandemie jetzt so breit gemacht hat.
Ja, da gibt es keine, ich meine, es gibt, die Gesellschaft kann sich nicht auf die Couch legen und sich therapieren lassen. Das geht nicht. Ich merke als Fahrradfahrer, muss ich sagen, seit ich Fahrradfahrer bin, zu meinem Erstaunen, wie gut die meisten Berliner sich darauf einstellen, auch auf die schwierigen Konfliktsituationen, die es ja gibt. Also wenn ich an eine Kreuzung komme und ich sehe vor mir ein Auto mit Berliner Nummernschild, gehe ich in der Regel davon aus, der guckt in den Rückspiegel, der wird nicht vor mir rechts abbiegen und so weiter. Wenn es aber ein auswärtiges Nummernschild ist, dann habe ich oft ein Vorurteil, und das wird oft bestätigt.
Ehrlich?
Ja.
Das habe ich noch nicht so beobachtet, muss ich sagen.
Nee. Ja, ich liebe die Berliner. Ich bin geneigt, ihnen das Beste zu glauben.
Gut, aber wir glauben mal, dass die Auswärtigen das letztendlich auch schon, dass die allermeisten jetzt über ihre rechte Schulter gucken, wenn sie rechts abbiegen wollen.
Es kommt immer drauf an, glaube ich, auch woher. Ich meine, wenn man auf dem Dorf wohnt und so weiter und dort ist das Auto das Hauptverkehrsmittel und man kommt in so ein Gewirr wie Berlin, glaube ich schon, dass es auch problematisch sein kann. Hingegen jemand aus Amsterdam, die weiß ja dann schon Bescheid.
Gut, lassen wir mal so stehen. In Berlin tagt seit 10:30 der Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut und da wird auch heute Abend erstmals eine Aussage von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer erwartet. Der steht ja unter Druck, weil er die Verträge zur Maut geschlossen hat, als das Verfahren beim EuGH noch anhängig war. Es bestand also noch keine Rechtssicherheit und dann hat der EuGH die Maut gekippt. Die entscheidende Frage heute: Hat der Bundesverkehrsminister das Parlament belogen? Konkret geht es da um die Frage, ob eine dieser Mautfirmen vorher angeboten hatte, die Verträge doch besser erst nach dem EuGH-Urteil zu unterschreiben. Ja oder oder nein. Scheuer hatte das dem Bundestag gegenüber verneint. Alan Posner ist weiterhin hier im Studio von der Welt und uns zugeschaltet jetzt Nadine Lindner aus dem Hauptstadtstudio. Sie hat den Ausschuss für uns beobachtet. Frau Lindner, ist zu dem, was ich jetzt beschrieben habe, von Seiten der Betreiberfirmen heute schon etwas gesagt worden?
Ja, also das ist tatsächlich eine ganz interessante Sitzung, die seit dem späten Vormittag, seit 11 Uhr hier im Bundestag im Maria-Elisabeth-Lüders-Haus stattfindet, wo wir auch sind. Man hört möglicherweise so die Hintergrundgeräusche. Wir stehen hier nämlich direkt neben dem Vernehmungsraum. Und dort spricht im Moment Volker Schnäbele, der ist Geschäftsführer von Autoticket, also das heißt dieser Konsortialfirma, die eigentlich die Maut abwickeln sollte. Und der hat gerade ausgesagt, ja, es gab ein Angebot an Herrn Scheuer, an Andrea Scheuer, die Maut noch zu verschieben bis hinter das EuGH-Urteil. Und er bezieht sich da auf den 29. November, über den ja jetzt auch schon eine Weile die Rede war, diese sogenannten Geheimgespräche, wo Herr Schnäbele zwar nicht selber teilgenommen hat, aber ein enger Vertrauter von ihm, Klaus-Peter Schulenberg, der Chef von Eventim, also einer derjenigen, der das auch umsetzen sollte, diese Maut. Und der hat gesagt, ja, wir haben da Scheuer angeboten, das zu verschieben. Und ich finde, das ist schon ganz interessant. Das deckt sich dann auch mit dem, was der Spiegel berichtet hatte in Bezug auf diese sogenannten Gedächtnisprotokolle, über die man jetzt auch schon seit einigen Tagen spricht. Und ich bin sehr gespannt, wie Herr Scheuer dann am späteren Abend dann auf diese Aussagen auch eingehen wird.
Ja, weil wenn es jetzt so ist, dann wäre es ja so, dass er das Parlament belogen hätte, oder?
Naja, dann steht im Moment erstmal noch nicht ganz. Dann steht im Moment erstmal Aussage gegen Aussage. Und es wird dann auch interessant sein. Im Moment ist es ja nur ein, ja, wie soll ich sagen, Wiedergeben eines Gespräches von jemand anderem. Ich bin dann auf die Aussage von Herrn Schulenberg natürlich auch gespannt, weil der ist ja derjenige, der auch wirklich mit Andrea Scheuer dort am Tisch gesessen hat. Wenn er das Gleiche aussagt, hat das für mich nochmal eine andere Wertigkeit. Und letztendlich ist dann die Frage, ob Andrea Scheuer eher seine Schuld oder seine Unschuld belegen muss. Klar ist allerdings, wenn das so stattfindet, dann steigt der politische Druck auf ihn. Und dann ist natürlich die Frage für ihn, ob er sich selber noch für glaubwürdig genug hält. Und auch Markus Söder, der CSU-Chef, die Parteien besetzen ja die Ministerien, auch der CSU-Chef muss sich dann fragen, wie lange er an Andrea Scheuer festhalten kann, wenn sein Verkehrsminister so unter Beschuss gerät.
Wird dann aber ins Feld geführt werden, dass es eben um ein Gedächtnisprotokoll geht, das ja von einem verfasst wurde, der eben nicht dabei war und der das auch nicht direkt nach dem Treffen verfasst hat, dieses Protokoll, sondern erst jetzt?
Ja, das ist natürlich ein Punkt. Das ist auch ein Punkt, den die CSU, die ja auch hier mit dem Untersuchungsausschuss sitzt, gerade versucht hat, dort die Glaubwürdigkeit dieses Zeugen, na, was heißt zu erschüttern, aber zumindest in Frage zu ziehen. Volker Schnäbele hat dann versucht zu erklären, warum er das Gedächtnisprotokoll aus einem Notizbuch, was er stets bei sich hatte, erst jetzt vorgelegt hat, weil er sagte, naja, er hat sich auf seine Aussage heute vorbereitet. Also da wird schon auch versucht, das in Frage zu ziehen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist nachher werden wir diejenigen hören, vor allem Klaus-Peter Schulenberg, der selber dabei war. Und dann wird es, glaube ich, noch mal eine Spur interessanter.
Aber Frau Lindner, ich hätte mal eine Frage als Kollege sozusagen. Ist es denn üblich, dass sich Vertreter von Firmen und Ministerien oder in diesem Fall der Minister selbst sich treffen und darüber gibt es anschließend keine Protokollnotiz des Gesprächs beim Ministerium, das man dann anfordern könnte und übrigens bei den Firmen selbst? Das klingt ja nach Geheimgesprächen und das ist schon sehr beunruhigend, nein?
Naja, das ist ja das, diese sogenannten Geheimgespräche, die sind ja jetzt schon seit einer Weile presseöffentlich bekannt. Es ist natürlich, das sind Fragen, die sich dort anschließen. Warum sind Gespräche des Ministers dort nicht veraktet worden in einer offiziellen Protokollnotiz? Da ist es aber tatsächlich so, dass eine Forderung der FDP unter anderem ist, aber auch von anderen Oppositionsparteien, dass dringend den Ministerien auch geraten wird, ihre Registraturrichtlinien zu überarbeiten. Also das heißt, noch stärker zu formalisieren, was aus welchen Treffen des Ministers oder Ministerinnen dann auch dokumentiert werden muss. Dort gibt es offensichtlich ein paar Grauzonen bzw. ein paar Zonen, die nicht völlig abschließend geregelt sind.
Nadine Lindner sagt das. Sie beobachtet den Untersuchungsausschuss in Sachen Maut. Vielen Dank, Frau Lindner, für diese Informationen und wir werden natürlich weiter darüber berichten. Gleich werden die Kollegen auch nochmal das Thema Corona nach den Nachrichten betrachten. Unter anderem den Aspekt, dass die Nachverfolgung so schwer ist, wenn die Kontaktlisten, die man in den Bars und in den Restaurants ausfüllt, einfach nicht ordentlich ausgefüllt werden. Warum ist es eigentlich so schwierig, seinen richtigen Namen da reinzuschreiben?
Ist bestimmt nicht so schwierig. Ich nehme an, dass 25% der Leute einfach Unsinn dahin schreiben.
Ja,
so. Und jede Alternative, also dass der Gastwirt, die Gastwirtin das kontrolliert oder dass man seinen Ausweis vorzeigt, ist unangenehm. Ich denke, da
für den Gastwirt?
Für den Gastwirt
und den Gast.
Und den Gast.
Also wäre es doch besser, man schreibt es halt einfach gleich richtig hin.
Ich glaube, 75% tun das wahrscheinlich. Aber 25% ist eine hohe Quote, aber das entspricht ungefähr den Leuten in meiner Bekanntschaft, die alles für Quatsch halten.
Gut, also wir haben keine Lösung, macht auch nichts. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Ich danke,
dass Sie da waren.